Holländer. Und deswegen diesen Namen, diesen Ausgang, Huis, das können die wenigsten wirklich so aussprechen. Jetzt vielleicht zum inhaltlichen Thema ist hier angegeben. Wir werden halbwegs eine gute halbe Stunde eine Pause machen, dann können vielleicht nochmal Getränke bestellt werden. Und dann in etwa 10 Minuten danach machen wir wieder weiter und machen die zweite Hälfte. Also wenn man dann Durst bekommt, dann kann es auch noch zwischendurch vielleicht geholfen werden. Ja, meine Frau und ich sind sehr viel unterwegs, und zwar auch deswegen, weil wir ja mit diesem Bereich der Magie, der unsichtbaren Macht auch selber Erfahrung gemacht haben. Und zwar war es so, dass ich tibetischer Buddhist war. Ich werde ein bisschen einfließen lassen auch aus meinem persönlichen Leben. Und meine Frau Elke war Esoterikerin und hat auch auf diesem Gebiet vielen Erfahrungen mit der unsichtbaren Welt gemacht. Wir sind dann ja für uns völlig unerwartet eines Tages mit Jesus Christus konfrontiert worden. Und da ja, war es für uns so ein ja, völlig anderer Eingang oder eine völlig andere Erscheinung, Offenbarung, dass wir von da an eine Kehrtwende in unser Leben gemacht haben. Und wir werden am Ende erzählen, wie das genau gekommen ist. Aber wir wollen erst zu dieser Thematik auch einiges sagen. Magie, die Macht des Unsichtbaren. Nun, Magie, das kommt tatsächlich, es wurde schon angedeutet, immer mehr vor, und überall hört man, it's magic, und wir möchten irgendwie die Magie eines Augenblicks vielleicht erfahren, ahnen, dass da etwas sein könnte, was uns eine bessere oder höhere Lebensqualität geben könne, als dass wir normalerweise in dieser Welt leben. Auch in der Werbung sieht man vielen Dingen, die da angeboten werden. In Wien, da waren wir vor 2 Tagen, noch sahen wir eine Reklame, eine Werbung, und da stand folgender Satz, das war von einer Versicherungsgesellschaft: Wenn Sie mit Voodoo nicht mehr weiterkommen, dann hilft Ihnen Pünktchen, Pünktchen Versicherung. Nun, offensichtlich ist das etwas, wo man meint, das wirkt. Vielleicht versuchen es einige mit Voodoo. Auf diesem Bild stand so ein Püppchen mit Nadeln drin. Es war irgendwie grausam. Aber vielleicht praktizieren das immer mehr Menschen, solche ähnliche Dinge, ich weiß es nicht. Und wirkt es doch nicht immer. Und dann hilft vielleicht noch diese Versicherung. Magie. Vielleicht muss man sich inzwischen Versicherung gegen Voodoos abschließen. Das wäre das Nächste vielleicht. Magie. Was ist dann eigentlich mit Magie gemeint? Ich will erst ein bisschen auch die Hintergründe des Wortes erklären. Kommt vom griechischen Magia oder aus dem persischen Mag. Und hier ist gemeint, dass der Einsatz geistiger oder intuitiver Fähigkeiten, um Veränderungen sowohl in diesseits als auch im Jenseits herbeizuführen. Also es ist etwas, wo man das Diesseits und das Jenseits miteinander kombiniert. Vielleicht auch Kräfte aus dem Jenseits anzapfen möchte, um in Diesseits besser dazustehen. Nun hört man immer wieder, dass es in der Magie verschiedene Richtungen gibt. Zum Beispiel schwarze Magie und weiße Magie. Und die schwarze Magie ist eine Sache, wo man ja vielleicht mit finstereren Mächten umgeht. Und hier sehen wir, ich habe es im Internet gefunden, was da alles auch dazugehört. Schwarze Magie, Zaubersprüche, Rituale. Und da ist das auch im Bereich der Esoterik und magische Erfolgsmagie, Liebeszauber, Voodoo-Zauber, Chaos-Magie. Also das sind alles offensichtlich unterschiedliche Formen der Magie. Nun, bei der Definition von schwarzer Magie fand ich, dass schwarze Magie den Zauberer einen Vorteil verschaffen möchte, und das ohne Rücksicht auf Verluste. Er tut einfach, wonach ihm gelüstet. Und wenn da Verluste auf seine Seite, auf aller Dinge vielleicht auf Seite von anderen Personen stattfinden, ist inklusive, das gehört dazu. Da geht man nicht rücksichtsvoll um mit anderen Menschen und ihre Kräfte. Weiße Magie ist da anders. Da soll es so sein, dass die weiße Magie ja eher das Positive fördern möchte. Und so fand ich es auch in der Definition, dass da bei Magie, Esoterik und Zauber, Rituale, Runen und Tarot, Naturheilmethoden wie Bachblütentherapie, das stand auf dieser Webseite, alles in gemeinsamen Nenner mit weißer Magie genannt. Und auch Entspannungstechniken, Selbsthypnose, Qigong, Heilsteine. Es wurden eine Reihe von Dingen aufgelistet, die offensichtlich alle damit zu tun haben. Und in weißer Magie möchte man eher das Positive fördern. Nun, gerade Menschen, die in der Esoterik drin sind, ob sie das wissen oder sich bewusst sind oder nicht, aber mehr mit dieser Richtung sich auseinandersetzen, da sind solche Angebote genutzt. Man versucht dadurch, sich selbst oder vielleicht auch anderen zu helfen, vielleicht auch sogar zu heilen. Ich habe schon gesagt, meine Frau war Esoterikerin und sie hat mit diesem Bereich auch einige Erfahrungen gemacht.
Ja, guten Abend. Ja, ich war etwa 10 Jahre in der Esoterik. Wir haben ja gestern Abend schon hier in der Nähe einen Vortrag gehalten und wer schon da war, der hat vielleicht schon ein bisschen was davon gehört. Ich zeige vielleicht auch nochmal dies und das, was gestern Abend schon gezeigt wurde. Zum Beispiel dieses Bild von mir. Da sehen Sie mich nach 10 Jahren in der Esoterik. Mir war es ganz, ganz wichtig, dass ich in meiner Kleidung zeigte, was ich glaubte. Und Sie sehen, dass ich so ein Zeichen hier auf dem T-Shirt habe. Das ist ein Dreieck. Und dieses Zeichen hat auch eine ganz besondere Bedeutung. Es soll nämlich die göttliche Kraft symbolisieren. Die göttliche Kraft, von der ich damals als Esoteriker meinte, dass sie schon in mir wäre. Dass sie in jedem Menschen wäre. Und in diesem Dreieck, da stehen 2 Worte, und zwar steht da Magic Dream, magischer Traum. Und in der Tat hat die Esoterik ganz viel zu tun mit Magie. Und sie hat auch einen Traum dazu, nämlich den Traum, dass der Mensch einmal fähig ist, alles zu bewegen, was er möchte. Im Grunde zu manipulieren nach seinen Wünschen, nach seinen Vorstellungen und Bedürfnissen. Und diesen Traum hatte ich. Wir haben da so Übungen gemacht, wo wir anfangen sollten, uns bestimmte Dinge, die wir gerne haben wollten, erstmal vor unserem inneren Auge vorzustellen. Und dann sollten wir uns die vorstellen, sollten denken, wir bekommen sie und sollten praktisch unsere Hände aufhalten und sagen, jetzt stellen wir uns vor, dass diese Dinge, die wir so sehen vor unserem Auge, dass sie zu uns kommen. Das waren so Anfangsübungen, wo man versuchte, eben die unsichtbare Welt oder auch die sichtbare Welt für seine Zwecke zu manipulieren. Nun, wie kam es dazu, dass ich mich überhaupt für solche Dinge interessierte? Ich muss sagen, dass ich schon von Haus aus, ganz früh als Kind schon, so Interesse für diese Welt hatte. Und das kam dadurch, dass auch meine Eltern und ganz speziell meine Mutter für diese Welt sehr offen war. Meine Mutter war Routengängerin, sie hatte telepathische Fähigkeiten und sie hatte auch so ein bisschen Hellsichtigkeit. Sie war auch früher bei einer Wahrsagerin gewesen und die hatte ihr genau über ihr Leben etwas gesagt und das sollte sogar eingetroffen sein. Sie las täglich ihr Horoskop und sie war sehr, sehr abergläubisch. Wir haben also jeden Tag hörten wir irgendwelche Sprüche, was wir durften oder nicht durften, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche waschen durften und ich weiß nicht was noch alles. Also diese Welt, die wurde mir schon durch meine Mutter ganz aufgetan. Und meine Mutter hat mir immer vermittelt, dass es doch etwas Besonderes sei, wenn man solche Kräfte hätte. zur Verfügung hätte. Und dass sie selber doch da vielleicht auch was Besonderes sei. Und als ich dann in der Esoterik war, dann habe ich natürlich gesagt, also mit schwarzer Magie will ich natürlich gar nichts zu tun haben. Aber mit weißer Magie, ja, das möchte ich. Und das ging dann sogar bei mir so weit, dass ich dann eine Zeit lang so einen Sticker trug. Und auf diesem Sticker, da stand dann drauf, ich bin eine Hexe. Das war für mich positiv. Heute natürlich überhaupt viele Menschen verbinden damit was ganz Negatives. Und das ist auch so. Heute kann ich das so sagen. Aber damals war das für mich was Positives, denn ich hatte schon durch die Frauenemanzipationsbewegung gehört, dass ja den armen Frauen so viel Leid zugefügt worden waren und dass sie besondere Kräfte gehabt hätten und eigentlich den Menschen nur damit helfen wollten. Und das war auch meine Absicht. Und wir haben hier mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, was die weiße Magie will. Also weiße Magie will helfen und Gutes tun. Sie will niemandem schaden, keinen fremden Willen aufzwingen, sagen sie. Obwohl ich das nicht so ganz heute glaube, aber so stand es zum Beispiel im Internet. Denn viele sagen, oh, ich schicke dir etwas zu aus der Ferne. Dann wissen ja noch die Leute, dass sie etwas bekommen. Energie, heilende Energie. Aber es gibt genügend, die anderen was zuschicken, ohne dass sie das wissen. In dem Sinne würden sie ihnen vielleicht trotzdem ihren Willen aufzwingen. Sie wollen positive Energien freisetzen. Und das war, wie gesagt, etwas, was ich auch im Grunde alles wollte. Nun, Esoterik, das Wort haben wir jetzt gehört. Unser Vortrag gestern war mehr zu dem Thema auch Esoterik, Buddhismus, Christentum. Aber ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz dieses Wort einfach so ein bisschen erklären. Obwohl es ganz schwer ist, es zu definieren. Aber das Wort an sich stammt aus dem Griechischen, von dem Wort Esoterikos und meint innen, verborgen oder geheim. Das heißt, es geht in der Esoterik um ein verborgenes Wissen. Dieses Wissen, das soll verborgen sein im Menschen, sagen sie, eben in diesem göttlichen Wissen, das der Mensch hat. Und es soll außerdem verborgen sein im Kosmos. Da kann man, indem man vielleicht seinen Körper verlässt, Zugang zu diesem Wissen bekommen. Oder man kann zu dem inneren Wissen Zugang bekommen, so sagen sie, indem man sich versenkt. Und natürlich gibt es viele Lehren. In verschiedenen Religionen gibt es geheimes Wissen oder in verschiedenen Zirkeln gibt es geheimes Wissen. Und dieses Wissen sollte aber immer nur unter sich bleiben. Also die Leute haben gesagt, da muss man speziell drin eingeweiht werden. Aber erst seit ungefähr 30, 35 Jahren, mit Beginn der New Age Bewegung, hat man gesagt, dieses Wissen soll jetzt an die Öffentlichkeit kommen. Und unsere Gesellschaft soll interessiert werden, und das haben so die Vordenker der New Age Bewegung gesagt, für okkultes oder für esoterisches Wissen. Und damit sind wir auch schon gleich bei dem Wort Okkultismus. Was bedeutet nun Okkultismus? Okkultismus ist eigentlich das Gleiche wie das griechische Wort, nur kommt es aus dem Lateinischen. Nämlich, es meint auch verborgen oder geheim, die Wissenschaft des Geheimen. Und außerdem umschreibt im neutralen oder abwertenden Sinn Magie. Und dann noch geht man im Okkultismus, geht oft einher mit einer erwachenden, so sagen es auch die Esoteriker, Spiritualität und dem daraus resultierenden Interesse am Übersinnlichen. Also das Übersinnliche soll uns lieb gemacht werden. Und das nicht nur, indem wir uns erstmal gleich so mit dieser Welt befassen, sondern auch durch das Sinnliche. indem wir das Sinnliche hier auf der Erde zum Teil so fantastisch, magisch erfahren, dass wir Lust kriegen an dem Übersinnlichen. Und wir haben einmal ein Konzept aufgestellt, wie jetzt die Esoteriker das Menschenbild und auch die unsichtbare Welt sehen. Und da sagen sie Folgendes: Der Mensch lebt auf der Erde, und auf der Erde, dort ist er natürlich noch sehr begrenzt. Er hat normalerweise keine übersinnlichen Fähigkeiten. Es sei denn, er ist schon von den Eltern her in gewisser Weise belastet und kann vielleicht sogar schon als Kind Dinge sehen, die andere nicht sehen. Oder hat schon früh irgendwelche heilenden Fähigkeiten, die andere nicht haben. Aber das sind Ausnahmen. Normalerweise ist der Mensch hier auf der Erde begrenzt, aber Esoteriker streben danach, dass er das innere Wissen, dieses geheime Wissen entdeckt und dass er das entfaltet und dass er das lebt. Das soll dahin führen, dass er eines Tages eben Kräfte bekommt, die so sind wie Gottes Kräfte. Und das kann er mit Hilfe der unsichtbaren Welt erreichen. Zurzeit gibt es ja einen enormen Engelboom, und da heißt es, dass man mit Engeln praktisch sich was wahrsagen lassen kann. Da gibt es so Engelkärtchen, die man sich ziehen kann. Man soll sogar mit Engeln heilen können. Es gibt Essenzen, es gibt Engelsymbole. Man soll sich vorstellen, seinen inneren Engel oder seinen Begleitengel, seinen Schutzengel durch Fantasiereisen, wo man sich vor dem inneren Auge dann vorstellt, wie der dann sein könnte, wie der aussehen könnte. Also zur Zeit ist es so, dass die Menschen ganz stark ausgerichtet werden auf diese unsichtbare Welt. In dieser Welt, sagen Esoteriker, gibt es auch Götter, Göttinnen, eben Geister, Dämonen, und natürlich alles durchzogen ist von einer unsichtbaren Kraft. Sie nennen es kosmische Kraft oder universelle Kraft. Diese Kraft soll göttlich sein. Man könnte dieses Bild, was wir jetzt hier für die Esoteriker dargestellt haben, auch aus christlicher Sicht einmal anschauen. Das wollen wir jetzt mal machen.
Ja, aus christlicher Sicht sieht es nicht so aus, dass die unsichtbare Welt nur ein Bereich ist, sondern grob gesagt, das ist ein vereinfachtes Bild, aus zwei Bereichen, nämlich aus dem Bereich Gottes und dem Bereich der Luft zwischen Himmel und Erden. Und in diesem Bereich, da sind auch Wesenheiten, die auch in der Bibel konkret beschrieben sind, nicht nur Engel, sondern auch Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte. Nun ist es so, dass wenn wir uns von uns aus für die unsichtbare Welt interessieren, uns dafür öffnen oder vielleicht auch Zeichen an uns tragen, die für diese Welt Zeichen sind, dass wir gerne mit ihnen Kontakt aufnehmen wollen, dann geschieht etwas. Bei manchen Menschen ist das ganz bewusst. Bei anderen ist da überhaupt vielleicht zunächst mal nicht eine direkte Erfahrung. Aber wenn man sich übt und mehr macht, dann erscheint ein auf einmal manch ein Phänomen, was ganz komisch ist, was man nicht normal erklären kann. Und da fängt man dann an, ja, zu ahnen, da gibt es mehr. Manche schrecken richtig davon, dass etwas geschieht. Wenn erst mal in der Schule, ja, für einen Witz, ein Jux ein bisschen geübt wird mit Tischrücken oder sowas oder Gläserrücken, sagen wir, alles Quatsch. Und nach einer Weile, da ist dann in der Gruppe auf einmal eine ganz andere, eine komische Stimmung. Und man merkt auf einmal tatsächlich, wenn die Gläser hin und her schieben oder ein Tisch hin und her rückt, da geschieht wirklich etwas, ja, was ich nicht ganz erklären kann. Und das kann einen ganz schönen Schrecken auslösen. Vielleicht zu Recht. Denn mit dieser Welt soll man, so sagt es die Bibel, und ich werde es nachher auch noch konkret zeigen, nicht spielen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist zu erkennen, dass die Bibel nicht nur von einem unsichtbaren Bereich spricht, sondern grob gesagt von zwei, dem Bereich Gottes und dem Bereich der anderen, geschaffenen Wesen. Nun, wir haben von Okkultismus und Esoterik gesprochen. Und noch eine Sache dazu. Diese beiden Begriffe decken ja genau dasselbe. Gesagt, Okkultismus hört sich vielleicht etwas negativer an, aber ist es so im Grunde überhaupt nicht. Denn es ist die lateinische Herkunft und Esoterik eben griechische Herkunft vom Wortbedeutung her. Beide seien ein Sammelbegriff für alle Geheimwissenschaften. Also Wissenschaften, die sich nicht mit sichtbaren Dingen beschäftigen oder sinnlichen Dingen, sondern übersinnlichen Dingen. Die sich mit übersinnlichen naturwissenschaftlich nicht erklären. Also, Entschuldigung, sich mit übersinnlichen naturwissenschaftlich nicht erklärbaren beziehungsweise noch nicht naturwissenschaftlich erklärten Phänomenen befassen. Also mit dieser unsichtbaren Welt befasst man sich im Okkultismus und in der Esoterik. Da gibt es verschiedene Formen. Man kann da so viel aufzählen, wenn man allein im Internet schaut oder in bestimmte Bücher, dann kann man Seiten finden mit allerhand Dingen. Aber einfach mal eine Idee zu kriegen von dem, was da so alles mit hineinspielt. Man kann einen Blick in die Zukunft werfen. Offensichtlich verschwindet das normale Zeitgefüge und geschieht etwas, wodurch manche vielleicht eine Sicht bekommen über die Zukunft, und dann scheint es auch nachher tatsächlich so zu kommen. Manche Dinge, die ein Wahrsagerin sagt, kommen auch wirklich so zum Tragen. Dann gibt es Tarot-Karten, die man legen kann, auch als Wahrsagemethode, Pendeln. Man läutet den Pendel oder man merkt, das geht hin und her, wenn man bestimmte Fragen stellt oder durch ein Glaskugel. All diese Dinge haben mit Hellsehen zu tun, Dinge, die man normalerweise nicht wahrnehmen kann, sollen dort wahrgenommen werden. Man nimmt darin Kontakt mit dem Jenseits auf. Da sind Worte wie Spiritismus, Kontakt mit Geistern, zum Beispiel, ich habe es schon erwähnt, Gläserrücken, oder auch Geisterbeschwörung. Man zapft übernatürliche Kräfte an. Man kann sich auch schlicht öffnen und glaubt nicht unbedingt, dass da ein Geist dahinter steckt, sondern einfach eine Kraft. Und wenn man sich dafür öffnet, dann spürt man tatsächlich eine Kraft, die vielleicht sogar eine gute, positive Wirkung hat. Es wird ein ganz heiß. Man merkt, wenn man die Hände vielleicht über einen Menschen hält, dass da Energie oder Wärme abstrahlt. Das sind alle Wirkungen, die irgendwann, wenn man sich dafür öffnet, auch so geschehen. Telepathie, das heißt, dass man Stimmen von Menschen oder Wesen von weiter her hören kann. Parapsychologie, das ist die Psychologie, die sich auch mit dem Unsichtbaren beschäftigt. Oder mit der übernatürlichen Heilung. Das kann auch durch diese Kräfte sein, die ich gerade erwähnt habe. Dieser okkulte Glaube, und da sind ganz viele Dinge aufgelistet, nur ein Griff aus diesen Dingen, da heißt es Kabbalah, Judentum, Magie, Hexenglaube, eine Frau hat an diese Richtung auch geglaubt, Astrologie, Teufelsglaube oder Satanismus, da geht es ganz konkret auf der schwarzen Seite, Heilige Gral, Rosenkreuzer, Tantra-Buddhismus, das ist das letzte, etwas, was ich selber praktiziert habe, Tantra-Buddhismus. Und innerhalb von Tantra-Buddhismus sind eine ganze Reihe Phänomene beschrieben, die auch mit Hellsehen zu tun haben. Oder mit anderen Dingen, die man erlangen kann, wenn man ganz genau diese Praktiken ausübe. Nun, ich war damals von diesen Welten schon etwas fasziniert. Ich habe zunächst mal gesucht. Ich bin nicht christlich erzogen und habe doch irgendwie Interesse gehabt an mehr, als was ich in dieser Welt wahrnehme. Und so habe ich mich auf eine Suche begeben, und meine erste Suche war über Reisen. So bin ich durch Südamerika getrennt, habe dort, als ich 18 Jahre alt war, viel Abenteuer gemacht, erlebt und auch dann eine frustrierende Liebesaffäre erfahren. Und ja, wie vielen jungen Menschen, sucht euch auch irgendwie in der Liebe vielleicht ein Ziel für mein Leben oder einen Sinn zu finden. Und dann dachte ich mir, wenn das nicht so ganz gut ausging und ich ganz aufgeregt wegen dieser Sache war, ja, es muss mehr geben als das. Ich muss diese enormen Gefühle der Verliebtheit irgendwie in Griff bekommen. Und das kann ja auch ein Ansatz sein für viele. Heute habe ich noch am Telefon mit einem jungen Mann gesprochen und er sagte, dass er vor mehreren Jahren eine so tolle Liebe gehabt hatte, für kurze Zeit, und ja, er hätte sich mit diesem Mädchen ja eins zu eins verstanden, ohne dass sie miteinander sprechen müssten. Es war so eine herrliche Beziehung, dass sie haben einander nur die Hand gegeben und sie wussten schon, was sie gegenseitig dachten, und es war alles ja, auf höchster Ebene, so meinte er. Nun, diese höchste Ebene, als ich danach frage, wie das dann ausging, ging dann so aus, dass das Mädchen Selbstmord begangen hatte. Aber er hat dieses Idealbild trotzdem noch vor Augen gehabt. Das war so super. Aber was mit dieser höchsten Ebene eigentlich vorging, wusste er überhaupt nicht. Diese höchste Ebene ist vermittelt. Auch da öffnet man sich für unsichtbare Welten, und auf diese Ebene der Liebe, ja, da ist auch viel zu holen, so meinen sich. So beschreiben das auch Zeitschriften, wie ein Mädchenzeitschrift. Diese Zeitschrift heißt Witch. Und hier heißt es einfach in dieser Zeitung, dass man ja Dinge oder Methoden anwenden kann, wie man vielleicht ein Jungen vielleicht in einen Bann legen kann, bezaubern kann. Und mit welchen Mitteln man das tun kann. Das wird so beschrieben, kleine Ritualen und Sprüche, wie man dann vielleicht einen Jungen, den man gerne mag, für sich gewinnen könne mittels Magie. Hier wird das ganz konkret so gesagt. Nun, ich habe jetzt dann auch gedacht, nachdem ich diese frustrierende Liebesaffäre hinter mir gebracht habe, irgendwie muss es mehr geben als nur die Liebe in dieser Welt. Es muss was Übersinnliches geben. Und so bin ich irgendwann auf den Weg des Buddhismus gekommen. Ich habe von einem Nachbarsmädchen in Holland, da war ich wieder zurück, gehört, dass es in Indien Lamas gäbe. Lamas sind Lehrmeister im tibetischen Buddhismus. Und sie sagte, die haben so etwas Faszinierendes an sich. Dann bin ich dahin gereist, nach Indien. Und habe mich an den Orten begeben, wo sich diese Lamas, diese Buddhisten aufhalten. Und ich habe mir so die Sachen angeschaut und sie haben miteinander solche Ritualen ausgeführt. Sie haben alle solche schwere Stimmen gehabt und so ellenlange Gebete gesprochen, von irgendwelchen zauberhaften Sinn. Ich konnte das überhaupt nicht verstehen, aber ich merkte, da geht eine Kraft davon aus. Ich dachte, das musst du erfahren. Du musst einfach ihre Methode mal lernen und auch meditieren. So habe ich mich dann an den Füßen eines Lama gesetzt, habe ich tatsächlich in diese schwierige Haltung hineingequetscht. Es tat den Anfang weh, so eine Stunde lang still sitzen zu bleiben. Aber man musste sich lernen zu beherrschen. Das findet man auch überall. Wo man zaubern möchte, da müsste man sich irgendwie konzentrieren, auf eine besondere Art und Weise. Nun, hier habe ich es auch gelernt. Zunächst mal, als ich dann in Indien ankam, in den Tempel des Dalai Lama, der in Nordindien wohnt, auch heute noch, da sah ich dann so eine Art Statue und ja, die sah faszinierend aus. Ich dachte, wow, was ein Power geht da von dieser Gestalt aus. Und dann habe ich gehört, dass diese Gestalt Padmasambhava heißt. Komische Namen alles, alles tibetische Name, aber heißt, er soll auf ein Lotus geboren worden sein. Nun, er war ein Großmagier. Er hat auf Friedhöfen meditiert. Das machen manche auch heute. Aber er hat sich sogar von dem Fleisch der Verstorbenen ernährt. Ja, das geht schon weit, da schrecken wir. Aber diese magischen Rituale sind zum Teil sehr grausam. Und auch der Dalai Lama meint, also wenn ihr es nur auf die liebe Art und Weise probieren wollt, dann müsst ihr aber auch die andere Seite kennenlernen. Denn man muss eigentlich alles gegenüber gleichgültig werden, um diese völlige Erleuchtung erfahren zu können. Nun, dieser Großmagier konnte aber auch durch die Luft fliegen. Und ich dachte, das willst du mal probieren. Sieh mir interessant. So habe ich mich auf diese Richtung eingelassen. Diesen tibetischen Buddhismus. Und diese Richtung des Buddhismus steckt voller magischen Methoden. So kommt der Dalai Lama auch häufig hier im Westen. Und das tut er auch ganz bewusst, denn er hofft sich hier doch viele Menschen zu begegnen, die vielleicht diese Richtung interessant finden. Und hält Ritualen ab. Hier sehen wir den Dalai Lama und hinter ihm eine bunte Gestalt, und das sei ein Buddha-Wesen. Und dieses Wesen sei zwar unsichtbar, aber der Dalai Lama mache durch sein Ritual das für Menschen zugänglich. Das heißt, er solle die spirituellen Augen der Menschen öffnen für die Realität des Kalachakra, so heißt das Wesen. Und die Realität, das ist Folgendes. Vielleicht mal gesehen, so ein ähnliches Bild, das ist ein Mandala. Nun, immer mehr werden Mandalas in den Schulen gemalt. Oder die Kinder bekommen einfach solche Figuren und sie können sie ausmalen, ganz bunt. Und die Lehrer und Lehrerinnen behaupten, wenn die Kinder Mandalas malen, dann kommen sie wunderbar zur Ruhe. Es ist fast eine magische Ruhe, die da einkehrt. Denn sie werden mehr ruhig, als wenn sie irgendwelche andere Bildchen ausmalen, sagen sie. Also seien diese Mandalas besonders wirksam. Und Wirksamkeit ist das Wichtigste, wenn es auch um Magie geht, um unsichtbare Welten oder Wesen. Eigentlich ist ein Mandala die Abbildung einer kosmischen Realität oder Welt. Das ist ein Mandala im Sinne des tibetischen Buddhismus. Hier geht es also um eine Welt, und so würde es die Bibel sagen, zwischen Himmel und Erde. So eine Abbildung eines Mandalas sei eine Art Tür zu dieser unsichtbaren Welt. Und die wunderbare Ruhe rühre demnach aus einer unsichtbaren Welt. Die Buddhisten würden das nicht so deuten, sondern sagen, die unsichtbare Welt sieht folgendermaßen aus: Wir Menschen gibt es, dann gibt es auch Dämonen und Geister, dann gibt es Götter und Halbgötter. Aber über allem sind die Buddhas, die Wesen, die erleuchtet seien, die ewig seien. Götter sind für Buddhisten immer vergänglich. So würden sie auch den Gott der Christen in ihrem System einordnen, aber behaupten, diesen Gott sei nicht ewig, sondern vergänglich. Nun schauen wir mal genau, wie die tibetischen Buddhisten mit Mandalas umgehen. Das als ein Beispiel dafür, wie so ja, eine Methode, eine Religion, eine Methode ganz, ganz magisch einsetzt, um hier was zu bewirken. Tibeter legen Mandalas in Form von feinen, farbigen Sand. Bevor sie das Mandala legen, machen sie magische Tänze. Genau vorgeschrieben, wie sie sich bewegen sollen und was sie da alles anrufen sollen. Dann werden die unsichtbaren Wesen gebunden mittels dieser Holzfiguren. Diese symbolisieren die Geister der Gegend. Und diese Geister sollen nun diese Fläche für das Mandala freigeben. Die ersten Linien werden dann gezogen und der Meister soll dann mit Sand auch die ersten Linien auslegen. Der Meister selbst, weil er heilig ist, wie der Dalai Lama, hauche mit seinem Atem Leben im Mandala, indem er auch namentlich 722 Wesenheiten, Buddha-Wesenheiten wohlgesagt, anruft, die in diesem Mandala-Palast oder Mandala-Kosmos Wohnung beziehen sollen. Dann macht einer seiner Schüler oder mehrere Schüler dieses Mandala zu Ende. Das ist ein langes Prozess, dauert manchmal schon eine Woche. Und weil sein Atem nicht so heilig sei, muss er ein Tuch vor seinem Mund haben mit einem heiligen Spruch drauf. Ist natürlich auch praktisch, dass wenn er pustet, nicht diesen Sand wieder wegfliegt. Aber es hat alles auch diesen Aspekt der Heiligkeit. In einem Ritual dürfen dann irgendwann die Teilnehmer sich das Mandala anschauen. Und zwar bekommen sie vorher ein Tuch vor ihrem Stirn. Tibeter glauben, dass in dem Stirn das sogenannte dritte Auge ist und nur mit diesem Auge könne man die unsichtbare Welt betrachten. Man sieht, dass hier vielen Dingen geglaubt und angenommen werden, die mit dieser unsichtbaren Welt zusammenhängen. Und dann müssen sie so geblendet sein, weil das Mandala schlicht noch zu viel, zu heilig, zu Licht für ihnen sei. So behaupten es die Tibeter. Das reine Anschauen des Mandala sei dann die Einführung in diese Realität, diese kosmische Realität. Weil es da nur um eine Abbildung geht, wird dieses wieder vernichtet. Hier macht dann der Dalai Lama buchstäblich einen Strich durch die Rechnung und fegt dann das Sand zusammen. Und das Sand wird in einem Gefäß getan und das Gefäß wird zum nächstliegenden Fluss gebracht. Da wird auch wiederum unter Gebet nun das Sand in den Fluss geworfen und man betet, dass dadurch die Lehre des Buddha in alle Welt hineinfließe. Und wir sehen, dass hier vielen Dingen geglaubt werden, wo wir sagen, ist das dann wirklich wahr? Aber diese Menschen leben mit dieser unsichtbaren Welt. Sie gehen davon aus, dass das wahr ist. Und dass dieses Ritual praktisch etwas bewirke. Zunächst mal in der unsichtbaren Welt und auf lange Dauer in der sichtbaren Welt. Sie glauben, dass dadurch die Macht des Buddhismus an allen Orten auch zum Tragen kommt in Zukunft. Indem vielleicht regierenden Buddhisten wären oder wirkliche Buddhisten die Regierung, auch eventuell kriegerisch, übernehmen. Nun, das sind Vorstellungen, die sind uns fremd und glauben wir nicht direkt von den Buddhisten, die so friedliebend aussehen. Aber hier sehen wir, dass wirklich die unsichtbare Welt mit im Spiel gebracht wird, um, wie Sie meinen, in der sichtbaren Welt irgendwann etwas zu bewirken. Das seien alles Zeichen für Magie. Dinge, die getan werden, um Kraft hier für sich zu gewinnen.
Ja, das, was die Buddhisten, oder das sind ja speziell die tibetischen Buddhisten, die diese Rituale abhalten, hier für unsere ganze Welt wollen, denn sie versuchen überall, wo sie Erlaubnis bekommen, diese Mandalas zu legen. Zwar werden sie nicht immer mit einem ganz großen Ritual, das größte Ritual, das ist ein 11-tägiges Ritual, das haben sie vor ein paar Jahren in Graz abgehalten. Zwar wird das nicht immer mit diesem großen Ritual gemacht, aber doch immer mit einem Ritual. Also es werden immer Opfergaben dargebracht für die Geisterwelt, damit sie beruhigt wird und so weiter. Und es wird auch immer der Sand in den nächsten Fluss geworfen. Ob das nun in einer Kleinstadt ist, wo sie die Mandalas legen oder nicht. Gut, das soll für die Welt sein, diese magische Praktik, um hier den Buddhismus Fuß fassen zu lassen. Ich habe schon gesagt, zum Beginn des New Age haben die damaligen Autoren gesagt, wir möchten, dass unsere Gesellschaft in diesem neuen Zeitalter, New Age heißt ja neues Zeitalter, in diesem neuen Zeitalter möchten wir die ganze Gesellschaft offen machen und interessiert für okkulte Phänomene. Und wo fängt man dann am besten an? Man fängt am besten bei den Kindern an, weil die sind noch am offensten und machen sich nicht so viel Gedanken und haben noch am meisten Vertrauen. Und sie sagen auch, dass jetzt in diesem neuen Zeitalter ganz besondere Kinder geboren werden. Und diese Kinder, die nennen sie Indigo-Kinder. Die Indigo-Kinder oder auch Kristallkinder oder Regenbogenkinder sollen Kinder dieses Wassermann-Zeitalters sein, in dem wir uns jetzt befinden sollen, wie es die New Age-Leute sagen. Und sie haben diese typischen Merkmale dieses Wassermann-Zeitalters. Nämlich, heißt es im Internet, sie haben eine starke Sensitivität und Intuition, bisweilen sogar direkte Hellsichtigkeit oder parapsychologische Fähigkeiten. Das heißt also, sie sind der Meinung, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, zum größten Teil ganz hohe Wesen sein sollen, die schon nahe an ihrem göttlichen Bewusstseins, an ihre göttliche Bewusstseinsebene herangekommen sind. Die sollen sich jetzt bei uns, sagen sie, inkarnieren. Also die sollen hier geboren werden, um der Menschheit zu helfen, dass diese ganze Menschheit und samt ihrem Planeten sich verwandelt in einen Lichtplaneten, in göttliche Menschen, in ein Paradies. Dazu sollen uns diese Kinder helfen. Diese Kinder, die, da sagt man dir schon, teilweise sind Mütter da, die schon im Bauch, wenn das Kind noch im Bauch ist, schon mit diesen Kindern Kontakt machen und die dann schon von den Kindern, den ungeborenen Kindern, Weisung für ihr Leben bekommen. Das heißt, wenn die Kinder geboren werden, dann wird ihnen schon ein Stand gegeben, der weit über ihr Babydasein erstmal hinausgeht. Sie sind schon in Gedanken der Eltern hohe Wesen, die die Eltern lehren. Man kann sich vorstellen, dass so ein Gedankengut, dass das Kinder sehr, sehr überfordert. Denn Kinder brauchen Weisung. Aber hier ist es so, dass Eltern von den Kindern Weisung empfangen. Nun, darum sagen sie, diese Kinder sind zwar besondere Kinder, aber dann heißt es trotzdem, dass diese Kinder oft Schwierigkeiten mit absoluten Autoritäten haben. Denn sie sind ja schon so hoch, man stuft sie schon gleich so hoch ein, man gibt ihnen einen Vorsprung, dass man sagt, also du bist ja eigentlich die Autorität. Dann sollen auch diese Kinder häufige Krankheitssyndrome haben, und zwar sollen sie schnell, also ein ADS, dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben. Sie sollen hyperaktiv sein, unruhig und ruhelos. Und so wird den Eltern, die jetzt solche Kinder haben, eigentlich gesagt, macht euch keine Sorgen, euer Kind ist eigentlich ein ganz besonderes Kind. Und statt dass Eltern jetzt anfangen und sagen, wir müssen dem Kind Ruhe geben und Bahnen, in denen es zur Ruhe kommen kann, wird das Kind eigentlich ja noch höher erhoben. Und dann sollen solche Kinder allerdings auch antisoziales Verhalten haben, rebellisch sein und aggressiv. Gut, das finden auch die New Age-Leute nicht gut. Aber sie sagen, das kommt eben daher, weil diese Kinder im Grunde hier unterfordert sind. Sie sind ja eigentlich höhere Wesen und sie wollen sich eigentlich nicht so gerne hier einordnen in unsere niedrige Bewusstseinsebene. Und von daher sind sie eigentlich überfordert und sind dann auch rebellisch. Jetzt haben wir heute nochmal, um uns nochmal auf diesen Vortrag vorzubereiten, nochmal im Internet geschaut und gerade auch nochmal zu diesen Indigo-Kindern, da habe ich übrigens das hier gefunden, was Sie hier sehen. Und da stand doch etwas, was mich sehr erstaunt hat, nämlich da hieß es, das Phänomen Harry Potter und die Indigo-Kinder. Und da wurde dann gesagt, dass es heißt jetzt, obwohl die meisten Menschen hier kaum einen Zusammenhang vermuten, ist dieser doch relativ deutlich in der fiktiven Geschichte von Harry Potter gegeben. Harry ist eine Art Wunderkind, der selbst dem bösen Zauberer Voldemort mit Leichtigkeit seit seiner Geburt widersteht, obwohl dieser eine so mächtige und böse Kraft ist. Hier wird also gesagt, diese Indigo-Kinder, die sind fast so mächtig oder die sind so mächtig wie jetzt Harry Potter, der ja zwar gegen das Böse kämpft, aber der doch viele übersinnliche Fähigkeiten hat. Zum Beispiel, ja, soll er ja fliegen können oder seine Bücher, wo das letzte, glaube ich, war es, das wurde ja angeboten zur Geisterstunde. Und es ist so beliebt, und das sagten sie auch in diesem Artikel da, dass man sich vorstellen kann, das ist ja ungewöhnlich, dass solche Bücher so beliebt sind in der ganzen Bevölkerung, dass da mehr hintersteckt als nur ein guter Roman. Dieser Harry Potter sucht seine Zuflucht in der Magie. Und viele Kinder können sich mit dem Harry Potter identifizieren. Viele Kinder sind vielleicht heute in der Situation Scheidung der Eltern, sie fühlen sich einsam, sind den ganzen Tag alleine, fühlen sich allein gelassen und so weiter, sind vielleicht in einer ähnlichen Situation und sagen, ja, ich fühle mich auch so schwach eigentlich wie der Harry Potter oder in so einer Situation, aber ich kann stark werden. Und so ist es dann so, dass jetzt bei Harry Potter Flugstunden angeboten werden, wo sie halt lernen, eben wie dieser Großmagier Padmasambhava, von dem wir gehört haben, ja, zu fliegen. Und Magie, es wird als Wahrsagerei zum Beispiel, ist ein Unterrichtsfach in Harry Potter. Und natürlich wird eben schwarze und weiße Magie, das Gute und das Böse, wird dargestellt. Das Gute ist eben gut, die weiße Magie, und die schwarze Magie ist eben böse. Die Schreiberin ist einmal gefragt worden, die Rowlings, Frau Rowlings, auf dem Weltbuchtag 2004. Da hat man sie gefragt, ich übersetze es jetzt gleich, warum wählten Sie für um Bücher zu schreiben über Zauberer? Warum wählten Sie dafür? Dann sagt sie, es wählte mich. Also, sie hat selber gar nicht dafür gewählt, aber irgendwann wählte es sie. Da ist etwas von außen auf sie zugekommen und wählte sie. Die Idee sprang in meinen Kopf und ich wusste, ich muss es schreiben. Ja, so ist dieses Buch von der Frau Rowlings entstanden. Und sie hat es geschrieben und sie wusste auch schon von vornherein, es müssen 7 Bände sein.
Ja, man sieht hier tatsächlich, dass sie schon im Prozess des Schreibens sich offensichtlich auf etwas anderes eingelassen hat, was durch sie geschrieben hatte. Damals hatte ich eine buddhistische Freundin in Holland und sie war auch Medium. Und sie hatte viele Probleme, ihre Eltern waren relativ früh gestorben und nun suchte sie ein anderes Medium, ein Schreibmedium. Und sie wollte dadurch mit ihrer Mutter sprechen. Und dann sind wir da hingegangen und tatsächlich diese Frau, die hatte so ein Brett gehabt und dann hat sie ein großes Stück Papier gehabt und dann fing die an zu schreiben. Und sie hat überhaupt nicht mitbekommen, was sie schrieb. Wir haben immer über was anderes gesprochen. Wir haben eine Frage gestellt an einen Geist. Und schon ging es los. Solche Phänomene gibt es. Und tatsächlich, da standen wirklich Wörter und Sätze, Antworten auf unsere Fragen. Nun, das sind Phänomene, die aus unsichtbaren Welten tatsächlich geschehen. Und Menschen, die sich ganz klar als Medium dafür öffnen, die stellen so eine Verbindung mit dieser unsichtbaren Welt dar. Aber wie müssen wir dann aus Sicht Gottes diese unsichtbare Welt einschätzen? Was sagt die Bibel dazu? Da finden wir, dass in dem 5. Buch Mose Folgendes gesagt wird. Kapitel 18, Abvers 9. Da sagt Gott, du sollst nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Dann werden diese Gräuel aufgelistet. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der Wahrsagerei, Zauberei treibt oder Bannungen, Geisterbeschwörungen, Hellseherei, geheime Künste oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Hier steht also nicht, das ist alles Quatsch. Gott sagt nicht, also das gibt es überhaupt nicht. So wie vielen aufgeklärten westlichen Menschen. Ach, ist doch nur Fantasie. Nein. Hier sagt Gott schlicht, ja, das kann es geben. Du kannst mit einer anderen Welt Kontakt aufnehmen. Aber ich will's nicht. Das ist mir ein Gräuel. All diese Dinge, die hier beschrieben sind, sind auch in den Büchern Harry Potters aufgenommen. Sie spielen eine Rolle. Nun, aus der Sicht Gottes sind diese Praktiken ein Gräuel. Wir möchten vielleicht jetzt eine Pause machen und dann nachher weitergehen, auch noch einiges an Persönlichem aus unserem Leben erzählen. Aber vielleicht jetzt die Gelegenheit, um sich nochmal ein Getränk zu bestellen oder vielleicht eine kleine Pause draußen oder die Toilette zu machen. 10 Minuten, sagen wir.